Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Mit Shanley Anwar.
Hallo, wir sprechen heute über einen neuen Dokumentarfilm. Klingt nach einem ungewöhnlichen Schönheitswettbewerb, Mr. Gay Syria. Gedreht überwiegend in der Türkei in Istanbul. Und es geht um die Suche eben nach Mr. Gay Syria. Ein schwuler Syrer, der stellvertretend für die LGBT-Community seines Landes zum Contest Mr. Gay World fahren soll. Die Idee dazu hatte Mahmoud Hassino, selbst auch Syrer, auch schwul, lebt seit 4 Jahren in Berlin. Und dort habe ich ihn auch getroffen. Und er sagt zur Suche nach Mr. Gay Syria.
Of course we cannot do it in Syria. This is one thing. Well, we would be arrested for it. The idea is that, like, you know, after the demonstrations in Syria, after this revolution and later on the civil war, there are so many voices and we needed a gay or LGBT voice and it was a chance to do something for the LGBT cause.
Klar, sie konnten nicht in Syrien nach Mr. Gay Syria suchen, dafür kommt man da ins Gefängnis. Die Idee war, nach dem Krieg in Syrien, der schon 7 Jahre andauert, eine Stimme zu finden für die syrische LGBT-Community. Und Mahmoud sah die Suche nach Mr. Gay Syria als Chance dafür. Begleitet wurde er dabei von der türkischen Filmemacherin Ayşe Toprak und beide habe ich zu dieser neuen Doku gesprochen, die am 6. September ins Kino kommt in Deutschland. Ihr hört eine Stunde Liebe mit Shanley Anwar.
Deutschlandfunk Nova.
Istanbul 2016. Da ist die Doku Mr. Gay Syria entstanden. Im Fokus stehen zum einen ein Mann, der die Idee zu diesem Contest hatte, Mahmoud Hassino, haben wir auch gleich zu Gast. Dann gibt's noch andere Syrer, die alle vor dem Krieg in Syrien nach Istanbul geflohen sind. Hauptfigur ist Hussein, 24, der jobbt in der Doku noch als Friseur in Istanbul. Er nimmt am Wettbewerb teil, genauso wie auch Omar, einer von einem Zweierpärchen, Omar und Nader. Der eine bekommt das Visum für Norwegen, der andere muss erstmal in Istanbul bleiben. Und ich habe die Regisseurin Ayşe Toprak als erstes gefragt, zu wem aus der Doku hattest du denn den engsten Kontakt?
I think all of them, both Hussein, Omar and Nader, they really wanted to be a part of the story.
Ich glaube, alle von ihnen, Hussein, Omar und Nader, alle wollten ein Teil der Geschichte sein. Sie sahen das Film als Möglichkeit, ein bisschen dem Alltag zu entfliehen. Und sie haben sich alle in der Türkei zusammengeoutet und wollten auch deshalb Teil der Doku sein, denke ich. Alle waren offen für die Idee des Films und ich bin ihnen allen nah, immer noch. Omar und Nader leben jetzt in Norwegen. Hussein hat es gerade nach Frankreich geschafft, will seine Familie jetzt nachholen. Dann gibt es noch andere, aber nicht alle Geschichten haben es in die Doku geschafft. Und ich habe mit vielen aus der Gruppe noch engen Kontakt und das auf gleiche Weise.
Was hat dich denn an der Geschichte von syrischen Homosexuellen in Istanbul so berührt, dass du sie unbedingt erzählen wolltest?
Mein erster Kontakt war Mahmoud. Ich habe damals Dokumentationen für den Sender Al Jazeera gemacht. Als der Krieg in Syrien 2011 losging, habe ich eine Doku an der türkisch-syrischen Grenze gemacht. Das hatte nichts mit LGBT zu tun. Ich suchte aber nach einem Übersetzer und dabei habe ich Mahmoud kennengelernt. Er hat bei unserem ersten Gespräch mehr mich ausgefragt als umgekehrt, wollte wissen, ob ich die Rechte von Schwulen unterstütze, weil er selbst schwul ist. Das war der Beginn einer schönen Freundschaft. Mahmoud wollte immer eine Geschichte in Verbindung mit dem Wettbewerb Mr. Gay World machen, um in der Krise Syriens mehr Aufmerksamkeit für die Lage der LGBT-Community zu bekommen. Ich dachte nicht, dass das klappt, bis er vor 2 Jahren zu mir meinte, ich mache das jetzt und wenn du willst, begleite mich. So wurde ich der syrischen LGBT-Community vorgestellt.
And that's how I actually got introduced to the community.
Wie leicht war es denn, ihr Vertrauen zu bekommen, sie alle filmen zu können?
The community really trusted me because of Mahmoud, because they trusted Mahmoud.
Ich glaube, bei der Doku hat die Gruppe mir so vertraut wegen Mahmoud. Er ist ein bisschen älter als sie, er ist wie ein großer Bruder für sie. Sie schauen auf zu ihm. Durch ihn habe ich ihr Vertrauen bekommen.
I actually initially gained their trust.
Und was war die größte Herausforderung beim Dreh?
Die größte Herausforderung ist, dass es ein schwieriges Thema ist. Beim Dreh habe ich mich immer wieder gefragt, soll ich das filmen? Auch wenn Hussein, Omar und Nader mich das filmen lassen. Auch beim Schnitt habe ich mir diese Frage immer wieder gestellt. Um die Person zu schützen, habe ich einige Szenen aus der Doku rausgelassen. Wenn man so ein Thema hat, das das Leben von den gezeigten Menschen so sehr beeinflussen kann, dann sind diese Entscheidungen das Schwierigste beim Filmen.
Für wen hast du den Film denn gemacht? gemacht? Hast du da an jemand Bestimmtes gedacht?
Eine schwere Frage. Ich wünschte, ich könnte sagen, einfach alle Zuschauer, die ihn sehen werden. Aber so war es nicht. Für wen dieser Film am wichtigsten ist, ist die LGBT-Community selbst, weil es sehr um Empowerment geht. Die arabische und auch die türkische Community schätzen den Film sehr. Das war auch eher meine Zielgruppe.
Ayşe Toprak, Dokumentarfilmerin aus der Türkei.
Deutschlandfunk Nova.
Eine Stunde Liebe über die neue Doku Mr. Gay Syria. Spielt vor allem in Istanbul. Und bevor wir auf die Lage syrischer schwuler Flüchtlinge da eingehen, erstmal die Frage an die Regisseurin Ayşe Toprak. Wie geht es denn momentan allgemein der LGBT-Community in der Türkei?
I think the situation for the LGBT Turks are no different from the situation of
Ich glaube, die Situation für die LGBT-Community in der Türkei ist so wie für alle, die nicht sunnitische muslimische Männer sind. Auch Frauen und Jugendliche, alle sind wie Außenseiter in der türkischen Gesellschaft. Es gibt sehr viel Druck von der Regierung. Das ist in den letzten 5 Jahren noch schlimmer geworden. Und was die LGBT-Community angeht, die Istanbul Gay Pride-Parade wurde seitdem verboten.
In der Doku ist auch eine Szene zu sehen, gedreht während der Gay Pride Istanbul vor 2 Jahren. Sehr schnell greift die Polizei ein, vertreibt die Demonstranten mit Tränengas. Seit den Gezi-Protesten 2013 ist die Gay Pride ja immer wieder unter Druck in Istanbul, wird zerschlagen. Was ist denn deiner Meinung nach der Grund dafür?
Ich glaube, alle oppositionellen Demonstrationen haben es schwer. Aber es hat auch mit kulturellen Normen zu tun. Vielleicht lässt die Regierung 1-2 Frauendemos weiterlaufen. Aber wenn es um LGBT geht, dann ist das so ein großes Tabu, dass es da immer mehr Widerstand gibt.
Was hat sich durch die syrischen LGBT-Flüchtlinge in Istanbul denn verändert? Also hat da die Gewalt gegen LGBT vielleicht allgemein noch zugenommen?
Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es keine Gewalt zwischen türkischen und syrischen LGBT gibt. Aber ich sehe, die syrische Community ist abgesonderter. Ich weiß nicht, an welcher Seite das liegt. Vielleicht daran, dass die türkische LGBT-Community so viele Probleme für sich alleine hat, dass sie nicht genug Kraft haben, bei den Problemen der Syrer auch noch zu helfen. Die Orte, an denen die beiden Gruppen sich treffen, sind sehr unterschiedlich. Aber als es auf der Gay Pride zu Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen ist, die Szene, die in der Doku zu sehen ist, da haben die Türken den Syrern auch sehr geholfen, damit die Polizei sie nicht mitnimmt, damit sie nicht abgeschoben werden. Also bei der Spaltung gibt es keine Gewalt, eher aus meiner Sicht eine fehlende Kommunikation.
Und warum hast du dich bei der Doku nur auf die Geschichte von Männern beschränkt? Was ist eigentlich mit syrischen Frauen?
Der Grund ist, dass die Frauen nicht gefilmt werden wollten. In all den Szenen der Doku sind schon Frauen, aber für die LGBT-Frauen ist es einfach noch schwieriger in der türkischen und arabischen Gesellschaft. Und darauf musste ich beim Film Rücksicht nehmen. Auch beim Mr. Gay Syria Contest war Mahmoud offen für die Idee, dass auch Frauen teilnehmen. Aber das hat nicht geklappt, weil immer eine Kamera präsent war. Ich habe kein Buch oder Zeitungsartikel geschrieben. Bei einem Film sieht dich nicht nur das fremde Publikum, es könnte dich auch deine Familie sehen. Und daher waren die Frauen sehr reserviert.
Soweit Behind-the-Scenes-Infos von der Regisseurin Ayşe Toprak und der immer mal wieder genannte Organisator von Mr. Gay Syria, Mahmoud Hassino. Den hört ihr als nächstes in Eine Stunde Liebe. Vorher noch ein Hinweis zu einer Sendung aus dem vergangenen Jahr, Liebe à la Turca. Da war ich selbst für euch in Istanbul unterwegs und habe auch zur Lage von LGBT mit einem Lokalpolitiker gesprochen, einer der ersten, der sich in der Türkei geoutet hat. Und es ging auch um das Thema Gewalt in der Ehe gegen Frauen. Und ich habe 2 junge Frauen getroffen, die sehr offen aus ihrem Sexleben geplaudert haben. Bilgin, die ist in Ulm geboren und lebt seit mittlerweile 5 Jahren in Istanbul. Und das Ganze war für sie beziehungstechnisch nicht unbedingt leicht.
Damit man modern erscheint, muss man Sex haben. Damit man modern erscheint, muss man jetzt dulden, dass der Typ, den ich liebe, nicht monogam ist, obwohl ich total durchdrehe und das seit 4 Jahren durchmache, so ungefähr. Man versucht es hier dann so extrem auszuleben.
Bilgins Eindruck. Und dann erzählt Esra aus Antakya von ihrer, ja, eher prüden Familie.
Ich wohne jetzt mit meinem Freund zusammen. Das weiß meine Familie auch. Aber ich glaube, dass meine Familie tatsächlich ab und an noch denkt, dass ich Jungfrau bin.
Und das ist Esra schon seit sie 13 Jahre alt ist, nicht mehr. Link zu dieser Sendung und auch alle anderen Informationen findet ihr auf der Sendungsseite von Eine Stunde Liebe auf deutschlandfunknova.de. Es geht darum, ein Gesicht für die syrische LGBT-Community zu finden in der Doku Mr. Gay Syria. Und die Idee zu dieser Suche, nach der es dann zum Contest zu Mr. Gay World gehen sollte, 2016 in Malta, die Idee dazu, die hatte Mahmoud Hassino. Wir wollen aber erstmal über seine persönliche Geschichte sprechen. Willkommen in einer Stunde Liebe.
Hi.
Du bist seit 2014 in Deutschland, arbeitest in der Schwulenberatung in Berlin. Warum interessierst du dich für die Lage syrischer schwuler Flüchtlinge in der Türkei und warum nicht hier in Deutschland?
First of all, I work here with refugees in Berlin for the Schwulenberatung Berlin and the Queer Refugee Project. So I am doing that part of that is related to Germany, or at least to Berlin. But the situation for Syrians has been always my main concern because I started blogging in Syria since 2006. And I was basically the only publicly out gay man in Syria at that time until very recently. So for me, it is something that I wanted to highlight through Mr. Gay Syria. We tried to do it in 2012 and 13 and 14, and we never succeeded. So the idea was basically to highlight the situation, to have more visibility for LGBT Syrians in general, for, of course, gay men in particular, but mainly working from there towards more visibility for LGBT Syrians.
Also zum einen sagt Mahmoud, er arbeitet hier in Berlin in der Schwulenberatung. Also klar, er kümmert sich auch um die Rechte der LGBT hier in Deutschland. Aber ihm ging es immer schon um die Situation der Syrer. Er hat als Blogger 2006 im Grunde als erster schwuler Syrer sich geoutet, öffentlich gesagt, dass er homosexuell ist. Und sein Ziel war mit diesem Projekt Mr. Gay Syria, mit diesem Contest, den er sich überlegt hat, im Grunde auch schon 2012, 2013, aber auch 2014. Er hat all die Jahre immer wieder versucht, die Sichtbarkeit von LGBT zu fördern, eben von syrischen LGBT. Und das ist sein Ziel gewesen. Jetzt sagst du, 2006 hast du dich als erster öffentlich gezeigt. Wir sehen in der Dokumentation in Mr. Gay Syria Hussein, der ist 24, der ist schwul, hat aber von seiner Familie im Grunde eine Ehe aufgedrängt bekommen, hat eine kleine Tochter und er sagt in der Dokumentation Folgendes. Seit ich geboren wurde, trage ich eine Maske. Die Zeit wird kommen, in der ich sie ablegen muss. Wenn ich das nicht tue, werde ich immer verzweifelt bleiben. Also nähern wir uns nochmal diesem Thema an. Wie ist die Situation für Homosexuelle in Syrien? Ist das ganz klar ein Tabu?
Well, the situation, like legally, it is a crime in Syria to be a homosexual. It is punishable by 3-year imprisonment, according to the Syrian regime's laws. Basically, under the war situation, there are also other groups that are targeting homosexuals, not only the Islamists, other groups as well. So the situation in general is bad. Before the war, it was depending on where you come from, actually. I had pretty like an easy life. This is why I also wanted to do Mr. Gay Syria, because I'm not a representative of the general gay Syrian. Because I had a family that accepted me, my family accepted me, my friends, I was out at work. So it wasn't a big issue. I used also to live in this bubble anyway. So it was like, you know, small bubbles here in Damascus and Aleppo, sometimes in Latakia. But in general, the general situation is, it is a taboo in a sense that nobody wants to talk about it. People might know that there are homosexuals around, but they don't want to address the topic.
Also es ist so, es ist rechtlich gesehen in Syrien so, dass auf, wenn herauskommt, dass man homosexuell ist, dass darauf 3 Jahre Gefängnis stehen. Und es ist nicht so, dass nur Islamisten Homosexuelle angreifen würden. Diese Anfeindungen kommen auch aus anderen gesellschaftlichen Gruppen. Und wenn Mahmoud über sein eigenes Leben spricht, dann kann er sagen, vor dem Krieg war es so, es kommt darauf an, aus welcher Region man kommt. Und für ihn selber war es so, dass seine Familie, seine Freunde es wussten von ihm und das akzeptiert haben. Also er sagt, er hatte es leichter in den Regionen Damaskus, Aleppo oder Attakia. Aber es ist so, dass im Grunde niemand wirklich darüber reden will. Also dieses Thema, ob jemand schwul ist oder nicht, wird eigentlich unterdrückt. Du sagst, du warst eben Blogger, hast 2006 darüber öffentlich geschrieben. Hast du denn Probleme bekommen? Musstest du ins Gefängnis gehen?
Basically, I was working also as a journalist, so we had to visit the intelligence services every now and then to learn about the red lines, what we are not supposed to write about. And sometimes they try to employ us into like being informants for them. This experience with the intelligence services was part of my life, as part of my work life. But when the blog actually got momentum somehow, like people started quoting it, and it was 2 years later that I started having problems in 2008. The problem back then was they were arresting bloggers anyway. So it didn't matter if you are a homosexual or not. They were arresting bloggers anyway. And there was some kind of pressure on them. So they censored my blog. Actually, I was told that this is a democracy. We don't imprison bloggers. So if you delete your blog, because I offered to delete my blog, if you delete your blog, we'd be considered to be like, you know, as those human rights organizations say about us, that we are a dictatorship and we are not. So you need to do this and that in order to be safe. So it was a deal.
Hmm.
This is for your safety and for whatever you need to make sometimes some deals.
Hmm.
Yeah, I was always asked about this. It's the first time I say this.
Mahmoud Hassino erzählt, er war eben in Syrien auch Journalist und als Journalist musste er immer wieder zu den Geheimdiensten, musste reportieren, was er macht und wurde auch angefragt, ob er als Informant arbeiten will. Und dann war es so, 2006 hat er eben in seinem Blog über seine Homosexualität geschrieben. Eigentlich gingen die Probleme aber erst 2 Jahre später, 2008, los. Und dann war es so, dass in dieser Zeit sowieso Blogger gefangen genommen wurden und Blogs auch zensiert wurden. Und in dieser Stimmung hat er angeboten, dass er seinen Blog auch löschen könnte. Und dann wurde daraus im Grunde ein Deal zu seiner Sicherheit. Mein Gast heute, der Syrer Mahmoud Hassino, hatte die Idee, auf die Suche nach Mr. Gay Syria zu gehen in Istanbul und wurde dabei für eine Doku mit der Kamera begleitet. Wir haben eben über die schwierige Lage der LGBT-Community in Syrien gesprochen. Wie ist es denn für die, die dann nach Istanbul geflohen sind? Geht es denen denn besser?
Ja, yeah, in comparison, of course, it is better in Istanbul to a certain extent. The problem is that there is a growing homophobia and transphobia in Istanbul now, in Turkey in general, because of the Erdogan's government. Unfortunately, of course, this affects the locals, let alone the refugees. Of course, the situation generally is better. You're not afraid for your life all the time. You're not afraid of going to prison because of your homosexuality, because still, luckily, until now, homosexuality is not criminalized in Turkey. This worry is not there. But there is also the discrimination with the label of refugee. There are other issues that LGBT refugees in Turkey in general deal with.
Also im Vergleich, ja klar, es ist schon besser in Istanbul im Vergleich zu Syrien, aber die Homophobie in der türkischen Gesellschaft wächst durch die AKP-Regierung und es ist so, darunter leiden natürlich nicht nur die Flüchtlinge, sondern auch die türkischen LGBT. Und es ist so, klar, man hat nicht Angst um sein Leben, man fürchtet nicht ins Gefängnis zu kommen, aber es gibt andere Probleme, die man als LGBT dann in Istanbul hat. Ich möchte aber noch einmal die Frage stellen, auch wenn ich sie schon mal gefragt habe. Die Idee war dann da, Mr. Gay Syria zu suchen. Aber warum in Istanbul? Ist es so, dass da die Szene offener ist, dass da eben viele LGBT leben, die syrische Wurzeln haben und in Istanbul das zum ersten Mal ausleben können? Ist das das Besondere an der Stadt?
Of course, we cannot do it in Syria. This is one thing. Well, we would be arrested for it. The idea is that, like, you know, after the demonstrations in Syria, after this revolution and later on the civil war, there are so many voices and we needed a gay or LGBT voice. And it was a chance to do something for the LGBT cause. Had we been in Syria, we wouldn't have done it. This is for sure.
In Syrien geht's einfach nicht, weil man da gefangen genommen worden wäre. Und nach dem Bürgerkrieg, findet Mahmoud, ist es einfach so, dass es eine starke LGBT-Stimme geben sollte, eine starke syrische. Und das ist so sein Ziel, danach zu suchen. Erklär mir nochmal, worum es bei diesem Contest geht. Geht es um Schönheit, wie bei diesen Wettbewerben normalerweise?
Basically, Mr. Gay World, the way I met them was through Twitter. But they said, okay, so it is Mr. Gay, it is a beauty pageant, but it is an advocacy tool. So we don't call them even contestants, we call them delegates, and they are representing their the LGBT cause in their country. So, of course, beauty has something to do with it, and unfortunately it is the Western standardized beauty version.
So, So hair is difficult, I guess.
Yeah, I guess
Haare,
so.
Behaarte Brust ist wahrscheinlich nicht das Beste, wenn es um westliche Standards geht. Ich übersetze ganz kurz. Also zum einen hat Mahmoud von Mr. Gay World über Twitter im Grunde erfahren, hat ein bisschen mit denen gesprochen und geguckt, ist das ein Schönheitswettbewerb? Und dann hieß es, ja klar, es geht schon um Schönheit. Und dann eben der westliche Blick, wenn es um Schönheit geht, diese Standards. Aber es geht auch darum, dass diese Person etwas repräsentieren soll. Also es geht auch schon um eine politische Ebene, wenn man so will. Is it that way? It's political?
Yes, it is political, and it was also part of the grading for Mr. Gay World was to be aware of LGBT history, to have a good campaign and relevant to the community in your country. When we did Mr. Gay Syria, we really didn't care about that, like about their standards. We're mm-hmm. Mr. Gay Syria, we're going there, we're going to do it our way.
Mm-hmm.
I'm not saying that Hussein and the delegates weren't beautiful, but like it wasn't our concern.
Also es ist schon so, dass Mr. Gay World schon auch danach guckt, zum Beispiel, dass derjenige, der gewinnt, über die Geschichte der Homosexuellen Bescheid weiß, über die Lage von LGBT in seinem eigenen Land. Aber es geht da schon ein bisschen vielleicht mehr um Schönheit, aber Mahmoud betont, als sie selber nach Mr. Gay Syria gesucht haben, war ihnen dann im Grunde egal, was die für Standards haben. Die hatten so ihre eigene Version im Kopf. Um was die fünf Teilnehmer von Mr. Gay Syria dann auf der Bühne vor 2 Jahren performt haben, darüber sprechen wir gleich weiter in Eine Stunde Liebe.
Deutschlandfunk Nova.
In der Doku Mr. Gay Syria werden 5 Teilnehmer gezeigt, die 2016 in Istanbul diesen Wettbewerb unbedingt gewinnen wollten. Der Preis? Ein Visum, um zum Mr. Gay World Contest nach Malta zu fliegen. So ist zumindest der Plan. Um das zu schaffen, sind auf der Bühne in Istanbul dann vor allen Dingen so Tanzperformances zu sehen. Also der eine versucht es mit Bauchtanz, der andere eher in Latex. Dann kommt Hussein mit einem Theaterstück. Und das, was wir dann hören, ist ein Dialog, den er da hat. Hussein spricht mit seiner Mutter. Da ist ein Stuhl auf der Bühne. Und er fängt an, einen Dialog, in dem er im Grunde sagt, Mutter, ich bin schwul. Ich möchte dir sagen, dass ich schwul bin. Ich habe Angst vor meinem Vater und den Brüdern. Er beginnt, das zu erzählen. Und an diesem Moment vorher war die Stimmung sehr ausgelassen. Alle haben gelacht. Alles war fröhlich. Und dann sind plötzlich alle sehr berührt. Warum eigentlich, Mahmoud? Ist das die Geschichte, die alle verbindet in diesem Film?
Yeah, I think it's a worldwide also a connection to the story, because I think every LGBT person wonders how would their family react to their coming out. For Hussein, it was good, like, because the reason we asked for those performances actually is just to see how they are on stage, if they are able to handle this pressure, especially that it's going to be even more difficult for them later on. And we allowed everybody to do whatever they wanted. And Hussein wanted, from the very beginning, he said, I want to send a message to my mother. At the beginning, nobody knew what he wanted to do. And we were in the mood of like belly dancing and other things. And of course, then everybody just listened to what he had to say. His imagination of the scene was on the Mother's Day and he's talking to his mother. So, yeah. It was very touching.
Also im Grunde ist das, was Hussein auf der Bühne zeigt, eigentlich eine weltweit berührende Geschichte für jeden, der LGBT ist. Weil das ist das, was passiert, wenn man sich outet vor der Familie. Das fragt man sich, was passiert danach? Und diese Performance auf der Bühne, das war so, dass es gar keine richtige Vorgabe gab. Es sollte eher darum gehen zu sehen, wie diese 5 Teilnehmer denn so wirken auf der Bühne. Und Hussein hatte sehr früh die Idee, er möchte gerne so eine Theaterperformance machen, als Botschaft an seine Mutter zu Muttertag. Alle waren vorher in Tanzlaune und das schlug dann schnell um, weil es eben doch viele nachempfinden können, was er da erzählt hat. Du hast selber erzählt, für dich war es kein Problem, mit deiner Familie oder mit den Freunden über dieses Thema zu sprechen. Dein Outing war nicht problematisch. Wir sind so richtig hautnah dabei in der Dokumentation, wie es für Hussein ist, wie er ringt. Wie gesagt, er hat eine Tochter, er hat eine Frau. Seine Familie weiß nicht, dass er schwul ist und er hat auch große Angst, dass wenn das rauskommt, ist das im Grunde das, wie es eher vielen syrischen Homosexuellen geht, dass das eher ein massives Problem darstellt in Familien?
Definitely. Maybe in Hussein's generation it's less, It just also like depends on where he comes from, and he comes from a very small town in northern Syria. So traditions there are very difficult. But yeah, for people my generation and older, it was always a big problem. Many actually gay men were married under family pressure.
Mahmud glaubt eigentlich, dass es in Husseins Generation vielleicht sogar leichter ist. Er kommt nun mal, also Hussein, aus einer kleinen Stadt im Norden der Türkei, aus Afrin. Und da sind Traditionen noch wichtiger, da ist es schwierig. In älteren Generationen ist es öfter vorgekommen, dass schwule Männer verheiratet worden sind. Und jetzt nochmal zu dem Contest Mr. Gay Syria. Was würdest du sagen, was hat der Contest, egal wer jetzt ausgegangen ist, wir wollen das gar nicht verraten, was hat er verändert?
Basically, I mean, and for Hussein, I mean, you need to see the film to know what happened. It wasn't really that good for him eventually. But in general, because of the film, it's not because of the competition. And this is why I did the film when Aisha proposed to do a film about the Mr. Gay Syria. Because of the film, there is visibility now. Before that, it would have been limited to the contest itself or people who are following it. And now we have a film, people are interested, and the title is intriguing as well. And this is why I wanted to have a Mr. Gay Syria, because once you say Mr. Gay Syria, you would just wonder, with the current situation, why? What? Are they crazy? What's happening? And then this opens a discussion in all cases, like... I think it did this to all of us in general, like many Syrians now, even Syrians in Germany, LGBT Syrian refugees in Germany, and other LGBT refugees in Germany. They come to see the film and they feel that, like, you know, our film is talking about them, because eventually it was a refugee story, the Mr. Gay Syria film.
Wir wollen es nicht verraten, aber Mahmoud deutet an, Hussein ist es mit diesem Contest. Er hat ihn gewonnen, das können wir schon sagen, aber mit ihm, dem ist es damit gar nicht so gut ergangen. Den Film muss man sich jetzt aber angucken, um zu verstehen, wie das gemeint ist. Als Aisha Toprak Mahmoud Hassino gefragt hat für diesen Film, hat er deshalb zugesagt, weil es ihm um Sichtbarkeit ging. Und das Gefühl hat er mit dieser Doku geschafft. Und es ist einfach so, dass allein dieser Titel, Mr. Gay Syria, ganz klar Diskussionen eröffnet. Und das ist so sein Ziel gewesen. Es macht neugierig. Viele Syrer, homosexuelle Syrer in Deutschland haben sich den Film angeschaut und man kommt so darüber, über dieses Thema ins Gespräch und man schafft eben Sichtbarkeit. Soweit der Ideengeber für Mr. Gay Syria, Mahmoud Hassino. Aisha, was hat sich denn durch den Dreh mit der syrischen LGBT-Community in Istanbul für dich verändert?
I think for me as a person,
für mich sind das so besondere Menschen, weil sie mit all den Rückschlägen im Leben einfach weitermachen. Trotz Krieg in der Heimat können sie immer noch über viele kleine Dinge lachen, statt die ganze Zeit zu weinen. Das ist sehr kraftvoll. Viele wollten sie zu Opfern machen, aber sie wehren sich dagegen, machen was aus ihrer Zukunft. Das hat mir was über das Leben beigebracht.
Was ist denn aus den Hauptfiguren der Doku geworden? Hussein, Nader und Omar. Was hat sich denn für sie verändert?
Sie alle sind so weit gekommen. Nada und Omar sind in Norwegen. Omar will Koch werden, jobbt schon in einem Hamburgerladen, macht einen Sprachkurs. Sein Freund Nada hat eine eigene NGO gestartet. Mahmoud hast du ja selbst gesprochen. Er setzt sich sehr für die LGBT-Szene in Berlin ein, aber auch darüber hinaus. Er hat in Brüssel im EU-Parlament eine Rede gehalten. Und Hussein will Friseur werden. Er ist vor 2 Wochen nach Frankreich gekommen und will seine Frau und die kleine Tochter bald nachholen. Alle halten am Leben fest, statt loszulassen, und das war eine große Lehre für mich.
Und wie sehen die Publikumsreaktionen aus? Du bist ja mit Mr. Gay Syria auf vielen Festivals gewesen.
Mehr als 60 Festivals, 13 Preise, und die Reaktion ist bei jedem Festival anders. Viele fühlen mit den Männern im Film mit, aber eine Sache, die mich besonders berührt und die immer wieder passiert, nach der Vorstellung kommen immer wieder ein paar Zuschauer auf mich zu und fragen, was kann ich tun? Und das zeigt, dass die Doku Menschen bewegen kann. Ich bin sehr glücklich darüber.
So I'm very happy that there's always that one person or two people asking that question.
Aisha Toprak über ihre Doku Mr. Gay Syria, die ihr euch ab dem 6. September im Kino anschauen könnt. Und wenn ihr dann noch auf dem Laufenden gehalten werden wollt, wohin es die ganzen Teilnehmer aus dem Film verschlagen hat, Mr. Gay Syria hat auch eine deutsche Facebook-Seite, da gibt es immer wieder Updates. Eine Stunde Liebe kommt zum Ende. Ich bin Shanli Anwar und danke euch fürs liebevolle Lauschen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Jeden Freitag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.